Heute mache ich die Tür auf bei Lars Christoph. Hallo Lars.
Hallo Sandra.
Zum einen baust du Häuser, aber besondere Häuser. Du baust sie vorwiegend aus Holz und Lehm.
Das ist richtig. Also wir haben uns dem nachhaltigen Bauen verschrieben schon sehr lange und da kommen diese Baumaterialien vor allem vor. Holz, Lehm, Stroh, Holzweichfaserdämmung, alles solche Stoffe, die möglichst wenig Energie verbrauchen und möglichst naturnah sind, weil sie uns Menschen auch so den besten Wohnraum bieten oder die beste Wohnraumatmosphäre.
Das hört sich so an wie der Stall von Bethlehem, wo genau diese Materialien ja auch alle drin waren, oder?
Ja, im Grunde genommen geht es darum, wieder zu den Ursprüngen zurückzugehen. Natürlich gibt es jetzt Materialien, die technologisch sehr effektiv produziert werden können und die wirtschaftlich produziert werden können. Da gibt es Taktstraßen und so weiter. Man macht nicht mehr alles per Hand und rührt sich alles selber an, damit man eben auch, sage ich mal, wettbewerbsfähig bleibt mit ökologischen Materialien und das eben auch für den Normalbürger erschaffen kann. Zudem bietet sich diese Bauweise auch sehr gut an für Selbstbauer. Insofern auch nochmal extra Bonus in diese Richtung, um auch wirtschaftlich zu bauen.
Hast du das immer schon im Sinn gehabt oder ist das so entstanden? Also du bist auch Geobiologe. Das war wahrscheinlich ein wichtiges Zusatzstudium, um zu diesem Baustil zu kommen.
Also ich habe in der DDR noch Bauingenieur studiert, dann mit einem Sonderstudienfach Architektur und habe nach der Wende mich relativ bald selbstständig gemacht im Architekturbereich und war durch meinen Freundeskreis, sage ich mal, oder die Kontakte, die ich hatte, eigentlich von Anfang an mit ökologischen Baumaterialien vertraut. Habe auch Selbstbaustellen mit begleitet oder habe selber auch einen Bauernhof zu der Zeit ausgebaut. Und habe immer mit ökologischen Materialien dadurch zu tun gehabt. Daraufhin habe ich dann auch noch eine Baubiologie-Ausbildung gemacht, Mitte der 90er Jahre. Und über die Baubiologie-Ausbildung bin ich dann auf die Geomantie gestoßen, also noch ein Aspekt mehr über die technische Seite, sage ich mal, der Baubiologie hin zu der energetischen Seite, mentalen Seite des Bauens, also Orte von ihrer Seelenhaftigkeit ergründen und damit arbeiten und gestalten, Grundstücke gestalten, Orte gestalten danach. Und das verschmilzt sehr gut mit dem ökologischen Bauen, sage ich mal. Also das, wenn man in einem Ort energetisch gut gestalten will, dann sind ökologische Materialien das Mittel der Wahl, weil sie energetisch sehr ausgleichend wirken. Also das bedingt sich gegenseitig. Und dann habe ich 4 Jahre lang eine Ausbildung zum Geomanten angeboten in Graz und habe parallel in Thüringen so eine Ausbildung aufgebaut und habe die 10 Jahre lang auch hier betrieben. Also immer im Zweijahresrhythmus
Wow.
habe ich da eine Ausbildung angeboten und eine ganze Menge Geomanten oder Geomantieberater, Geomantieberaterinnen ausgebildet.
Diese Kombination Geomantik, gibt es das schon lange?
Also der Begriff, da gibt es verschiedene Theorien, aber da kommt so ein Stück aus dem Mittelalter, das geht so auf Orakelwissenschaften zurück, Erdweissagung, wird aber jetzt seit dem Wiederbeleben dieser Wissenschaft oder dieser Grenzwissenschaft, seit 20, 30 Jahren ist das so aus der tiefen Ökologie, sage ich mal, entstanden. Also die Tiefökologie, die geht ja davon aus, dass die Erde ein lebendiger Organismus ist, durchaus auch mit den Seelenaspekten. Und mit Regulativen, die auch jedem lebendigen Organismus eigen sind. Und darauf baut die Geomantie, die neue Geomantie auf. Und dieses Wort wurde einfach verwendet aus diesem mittelalterlichen Sprachgebrauch. Das ist zumindest so mein Kenntnisstand. Da gibt es also ganz, ganz viele Geschichten dazu und Überlieferungen. Die Etrusker, die Römer, die Urvölker. Überall wurde mit den Energieströmen der Erde gearbeitet, mit der Weisheit der Erde. Schamanismus ist ein Riesenthema, auch in der Geomantie.
Aber dass das jetzt so richtig Eingang gefunden hat in das Bauwesen, ganz, ja.
Ja, ich würde mal sagen, es ist trotzdem einiges passiert in den letzten Jahrzehnten, dass die Menschen da aufgeschlossener sind. Und ich habe jetzt kein Problem, das auch zu positionieren, auch Bauherren gegenüber. Die einen sind aufgeschlossener und sagen, wir möchten da beraten werden dazu. Andere sagen, ja, okay, interessant. Ich war auch schon mal beim Heilpraktiker, aber ja, also
Hat nichts
ich denke,
gebracht.
in der Gesellschaft tut sich da was. Und ich lasse das jetzt nicht vordergründig, positioniere das nicht sehr vordergründig in
Nein.
meinen Bauchprojekten, die wir haben. Aber wenn ich merke, da ist jemand offen und interessiert, dann erzähle ich was dazu und auch, wie man da vertiefend in den Entwurf oder für das Baugrundstück darauf eingehen kann. Aber intuitiv, sage ich mal, fließt es in jedes Bauprojekt von uns mit ein.
Und du prüfst dann auch, wie die Schwingungen, also beziehungsweise die Erdstrahlen sind und ne?
Genau.
Du wirst
Ja,
es wahrscheinlich auch.
Radarverwerfung, die ganzen
Genau, ja.
Themen, ja, also die ganze Radiästhesie ist dabei, aber auch das unmittelbare Empfinden, was sich durch, sage ich mal, Beschäftigung mit der Geomantie, wenn man das viele Jahre macht, wird man immer ein Stück empfänglicher und sensitiver und irgendwann braucht man die Werkzeuge auch nicht mehr und kriegt auch, wenn man sich einstimmt auf den Ort, sehr viele Informationen.
Du spürst es schon intuitiv, was da los ist, ob das ein guter Ort ist,
Ja,
ein schlechter Ort.
genau. Es hat natürlich auch immer eine Bedeutung, dass ein Mensch sich einen Ort sucht. Das nehme ich dann schon auch ernst. Eine Qualität, das kann eine sehr herausfordernde Qualität sein, aber wenn du darum weißt und das für dich klar hast, dann kann das auch ein guter Ort für dich sein. Wo ich tatsächlich mitunter wirklich abrate, das mache ich auch, diese ganzen Elektrosmog-Untersuchungen und wenn da wirklich ein Strahler ist, den ich auch nicht abschirmen kann, wie zum Beispiel eine Hochspannungsleitung, die zu nah ist, dann muss ich definitiv sagen, das ist kein Ort, wo man gesund bleiben kann. Also wo die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr hoch ist, dass man krank wird. Das ist erwiesen und da sollte man dann auch vorsichtig sein.
Du machst jetzt ja auch Tiny Houses, die man auch bewegen kann.
Genau, das war so eine Überlegung. Ich habe einen Zimmermann, mit dem wir schon viele Projekte umgesetzt haben und irgendwann aus einer Laune heraus, vor 4, 5 Jahren, haben wir beschlossen, eine Firma zu gründen, die Mobilhäuser und Tiny Häuser auf den Markt bringt. Also nach unseren eigenen Entwürfen. Also nicht auf den Bauherrn warten, der genau das möchte, sondern wir haben eigene Ideen und bringen das auf den Markt und schauen, was passiert. Und das ist recht gut gegangen. Also wir haben da 2, 3 Entwürfe uns überlegt, Häuser überlegt und haben die gebaut, auch als Prototypen. Und jetzt haben wir mittlerweile in den letzten Jahren schon einiges gebaut. Und dieses Jahr haben wir gerade 2 sehr große Mobilhäuser ausgeliefert. Und das wird vermutlich jetzt eine ganze Serie werden, weil da auf diese Auslieferung hin sind viele Interessenten auf uns zugekommen.
Die haben die gesehen und sagen, so eins möchte ich auch.
Ja, genau. Das ist die beste Werbung, wenn man was gebaut hat und was hinstellen kann. Und die
Ja.
sind schon Hingucker.
Sogar in Bayern, oder?
Das ist in Bayern. Nach Manching haben wir die geliefert. 2 Stück, die stehen nebeneinander und werden als Ferienhäuser vermietet. Und
Wow.
die sind groß, dass sie gerade noch gut auf dem Tiefbett-Tieflader verladen werden können und dadurch eben mobil und transportabel sind. Und die Leute, die das kaufen, die kaufen das auch unter dem Gesichtspunkt, dass sie sagen, ich habe jetzt ein Grundstück hier, ich weiß nicht, was damit in 20 Jahren ist und deswegen oder in 10 Jahren, deswegen will ich mir da was draufstellen, was ich auch jederzeit wieder wegnehmen kann, woanders hinstellen kann, verkaufen kann. Es ist halt eine Mobilie. Und das steigert auch die Nachfrage oder den Wert von solchen Häusern oder das Interesse. Weil du hast nicht eine Immobilie, die fix an einem Ort ist, sondern du hast was Bewegliches.
Genau, wie es ja in anderen Ländern ja auch schon oder immer schon war, so wie in Argentinien. Da wird einfach das Haus auf den Tieflader
Ja,
gepackt und irgendwo.
Nordamerika ist ja auch, da werden ganze
Ja.
Siedlungen weggefahren.
War das die
Genau.
Inspiration für diese Tiny Houses?
Das war die Inspiration, jetzt vielleicht nicht aus Amerika, sondern eher die Idee, also dieses minimierte Leben, das ganz stark reduzierte, naturnahe Leben und nachhaltig ökologische Leben. Also das zusammenzubringen und dass es eben ein sehr interessanter Markt ist, der gerade erst im Entstehen ist.
Das hast du ja auch so formuliert, oder ihr, weg von immer mehr, immer größer und immer teurer hin zu einer Qualität auf kleinstem Raum. Könntest du
Genau.
dir das auch vorstellen, dann einmal so zu wohnen
Ich
und
kann
zu
mir das
leben?
vorstellen, so zu leben, ja. Es hängt von der Lebenssituation ab. Also so ein Modulhaus funktioniert auch nur, wenn es relativ naturnah steht. Die kannst du nicht jetzt in einen urbanen Raum mitten reinstellen. Das ist schwierig. Du brauchst Grün drumherum, du brauchst Natur drumherum. Weil dieser kleine Raum wird groß durch die großen Fenster, große Öffnungen und die Natur. Und man ist eben dann eben auch relativ viel draußen und braucht vielleicht einen Garten, ein Hochbeet und Selbstversorgeridee und sowas. Und dann hängt dann oft mit dran. Erscheinung. Und ja, viele haben das natürlich jetzt nicht als einzige Wohnung, sondern als Ferienwohnung oder als Vermietobjekt oder Airbnb oder wie auch immer. Ja, das muss man schon auch sagen. Das ist oft eine Zugabe.
Also die qualitative, hochwertige Ausgabe des früheren Bauwagens, der irgendwo auf eine Wiese gestellt wurde.
Genau. Das ist mit die Fortsetzung von dieser Idee.
Kann ja durchaus auch mal eine Wohnidee sein, weil immer knapper werdendes Land und immer knapper werdende Wohnmöglichkeiten, ist das schon eine Alternative.
Wir versiegeln mit den Häusern 0 Quadratmeter Fläche. Also wir setzen das auf Schraubfundamente.
Ach ja, genau.
Darunter dann läuft die Wiese weiter durch. Und dadurch kann man also das Haus wegnehmen, die Schraubfundamente raussehen und woanders reinschrauben und wieder verwenden. Also und das, der Boden bleibt offen.
Bleibt genau, das ist auch nochmal ein Riesenargument.
Ja.
Aber als du Architektur anfingst zu studieren, war dir ja noch nicht bewusst, dass die Mauer bald fallen würde.
Nö.
Was war deine Vorstellung, welche Häuser du dann bauen würdest?
Also ehrlich gesagt war das nicht so klar. Also ich habe schon mal im Studium gewusst, dass ich also in dem Job, in diesem dem System jetzt nicht pro werde und da sicher keine Stelle annehmen werde. Es gab zu DDR-Zeiten eine ziemlich starke Subkultur und da war ich so ein Stück mit dabei. Also ich habe Musik gemacht, ich habe eine Band gespielt und da konnte man noch ganz gut verdienen, sag ich mal. Und war eher so meine Vision. Also wenn die Wende nicht gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie in dieser Kultur zu Hause gewesen.
Also du hattest eigentlich gar nicht vor, in deinem studierten Beruf zu arbeiten.
Nee, hatte ich nicht. Aber ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, also es war eine recht, tja, unbekümmerte Art, mit der Zukunft umzugehen vielleicht auch. Irgendwie hatten wir das Gefühl, ewig geht das hier sowieso nicht mehr. Irgendwas ändert sich. Vielleicht war das unterschwellig da.
Diese unterschwellige Idee hattest du jetzt auch bei Solidago.
Ja, das kommt vielleicht so aus dieser Stück dieser Idee, Subkultur und Gesellschaft von unten verändern und so sein Ding machen in kleineren Zusammenhängen. Und bin ja schon 2004 zu Artabana gestoßen und habe hier in Weimar die Gruppe gegründet. Also das war eine relativ schnelle Sache. Also ich habe das gelesen in der Natur und Heilen damals, da wurde Artabana vorgestellt. Ich habe das gelesen, dachte mir, das ist ja voll mein Ding und habe dann gar nicht lang gefackelt. Und 2-3 Monate später war ich aus der Krankenkasse raus und habe Artabana gegründet. Also das ist für mich, da bin ich dann relativ klar.
Gesamt.
Ich habe das auch nie bereut, bei allen Hoch und Runter und Widrigkeiten. Und dann hat sich das ja auch gelöst, die Widrigkeiten, die es bei Artabana gab, in denen sich Solidago gegründet hat. Und ist ja auch klar, dass es immer Konflikte gibt und Auseinandersetzungen.
Ja.
Und würde ich sagen, wenn man das ein paar Mal so erlebt hat, das haben wir ja auch in unserem Beruf, wir begleiten zum Beispiel so kleine Wohnprojekte und Wohnungsgenossenschaften, die sich von unten gründen. Und da hat man ja ständig mit solchen Turbulenzen zu tun. Irgendwann kriegt man dann auch einen gewissen Abstand dazu und lässt das auch so durchziehen. Ja.
Ja. Hast du noch einen besonderen Wunsch oder einen Rat für Solidago?
Vielleicht so in diesem Vertrauen bleiben und in dieser Gelassenheit auch bleiben, dass das alles, dass die Kräfte sich gut ordnen und gut sortieren und in die richtige Richtung gehen. Das ist vielleicht so eine Idee, die ich so reingeben könnte.
Als Geomant und aus
ja.
deinem Bauch heraus.
Ja, genau.
Ja, dann
Ja.
vielen Dank.
Sehr gern.
Bis im nächsten Jahr.